Danke für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich auch, wieder mal hier zu sein. Im Oktober war das. Da habe ich im Gottesdienst eine gute Atmosphäre erlebt und anschließend viele gute Gespräche. Ja, hören wir heute gemeinsam auf den Abschnitt, der schon vorgelesen wurde. Zu den Bibelabschnitten, die mir immer wieder lebendig vor Augen stehen, gehört auch die Bergpredigt. Aus ihr habe ich letztes Mal auch das Vaterunser mit uns gemeinsam betrachtet. Die Bergpredigt findet sich gleich am Anfang, bald nachdem Jesus angefangen hat, öffentlich aufzutreten, seine Jünger zu berufen, in den Synagogen zu lehren und Kranke zu heilen. Als erstes spricht Jesus dort ein achtmaliges Selig. Und das passt gut zu dem Bild von der Vase. Selig, auch manche kaputten Menschen, die holt er ab. Selig, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig, die da Leid tragen und so weiter. Aber auch selig, die reinen Herzen sind, oder selig, die Friedensstifter. Jedes Mal wird da eine Situation genannt, in der sich Menschen befinden oder eine Einstellung, die sie mitbringen. Und dann folgt eine wunderbare Verheißung. So auch selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Dabei denken wir Menschen doch oft genau umgekehrt. Wer ordentlich mit der Faust auf den Tisch hauen kann, der setzt sich durch. Der hat am Ende die Macht. Nein, selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Und nicht jeder wäre einverstanden mit dem Team, das sich Jesus da zusammengestellt hat. Und viele haben sich gewundert, dass sie alle ausgerechnet bei Jesus eine Chance haben, zum Beispiel die geistlich Armen. Aber Jesus lässt auch die Menschen nicht dort stehen, wo er sie vorgefunden hat. Er greift etliche Gebote auf, er erklärt und vertieft sie. Auch über das Beten sprach er ja ausführlich. Heute nennt man das Jüngerschaftsschulung. Erst einmal die theoretischen Grundlagen und dann 3 Jahre Praxis. 3 Jahre waren die Jünger ja mit Jesus auf dieser Erde unterwegs. Wunderbar, wenn jeder dann weiß, was er zu tun hat. Erstens, zweitens, drittens. Oder nehmen wir die heutigen Gesetzbücher, dann würden wir sagen, Paragraph X, Paragraph Y und Paragraph Z. Das ist schon zu beachten. So funktioniert das Leben in unserem Staat. Und so funktionierte auch das Leben der Pharisäer und der Schriftgelehrten und vieler frommer Menschen. Jesus setzt dagegen anders an. Bevor er sagt, was alles zu beachten ist, gibt er den Jüngern einen Zuspruch mit auf den Weg. Einen Zuspruch, der eigentlich kaum zu fassen ist. Ihr seid ganz wichtige Leute. Auf euch kommt es entscheidend an. Denn ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Da heißt es dann am Ende, so lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich weiß nicht, ob wir solche Menschen der Tat sind. Oft denken wir ja, das Reden sei viel entscheidender, Salz der Erde, Licht der Welt. Viele denken da an Zeugnis geben, an Einladen zu dem Herrn, vor allem mit Worten. Nun wisst ihr ja, wie das mit dem Reden ist. Wen nehmen wir ernst, wenn wir angesprochen werden? Für die meisten Menschen spielt das eine ganz entscheidende Rolle, wer etwas sagt. Ich glaube sogar, dass dieses Wer für viele Menschen wichtiger ist als die Begründung, die ihnen geliefert wird. Einfach, weil wir unsere Leute haben, denen wir vertrauen. Wenn wir alles selbst erarbeiten und verstehen müssten, dann kämen wir gar nicht zurecht in unserer Welt heute mit Bergen von Papierstapeln. Deshalb sind die Taten so wichtig, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Bevor wir etwas über den Erlöser erzählen, wollen Sie sehen, wie viel von der Erlösung in unserem Leben deutlich wird. Bevor wir Ihnen etwas von Gottes Liebe erzählen, verschaffen Sie sich einen Eindruck, ob Sie geliebte Menschen vor sich haben oder solche, die irgendwie hartherzig sind, wie der Schalksknecht. Damit Sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Unser Leben verschafft uns das Recht, oder sollten wir vielleicht auch sagen, es verschafft uns die Möglichkeit, gehört zu werden. Unser Leben macht dann auch unsere Worte interessant. Menschen spüren, ob wir einen festen Grund haben, auf dem wir stehen, gerade in einer Zeit, in der wir so viele Erschütterungen erleben. Heute Corona haben wir hoffentlich weitgehend hinter uns. Dann heute Krieg in Europa, Inflation, Arbeitsplätze, was alles zusammenhängt. Ihr kennt die ganze Liste, ob wir einen festen Grund haben, auf dem wir stehen. Gerade in dieser Zeit wird diese Frage besonders interessant. Einer, der einen festen Grund hat, auf dem er steht, wohlgemerkt, nicht der innerlich erstarrt ist, das kann auch wie Festigkeit interpretiert werden, aber das ist nicht gemeint, sondern einer, der einen sicheren Grund hat, auf dem er ruht. Ein Mensch, der so aussieht, dass man sich an ihn halten kann. Einer, von dem es lohnt, mehr zu hören. Von den guten Werken ist im Rest des Kapitels die Rede. Es geht dann weiter, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, vom Schwören, von der Nächstenliebe und manches mehr. Wir selbst sind nämlich das Buch, so schreibt Paulus einmal, in dem die Menschen lesen. Wenn wir noch einmal auf den festen Grund zu sprechen kommen, da wird der Schluss der Bergpredigt noch einmal interessant. Da sagt Jesus nämlich ein Gleichnis vom Hausbau. Er spricht davon, ob du dein Leben auf Felsen baust oder auf lockeren Sand. Diese ganze lange Rede, was er da ausführt in drei Kapiteln, fasst er nämlich zusammen mit den Worten, wer diese meine Rede hört und tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Wer dagegen hört und nicht tut, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Den Ausgang wisst ihr, am Ende fiel alles ein, als der Regen kam, die Fluten und der Fall war groß. Deshalb die Taten, das Leben nach seinen Worten und nach seinem Vorbild und letztlich ja auch das Leben mit seiner Hilfe und unter seiner Leitung. Heute, indem wir die feinen Zügel des Heiligen Geistes hören und empfangen, den er uns gesandt hat, er hat ihn gesandt, damit er uns erinnert und in alle Wahrheit leitet. Salz der Erde, Licht der Welt, ja mehr noch, das Salz der Erde, das Licht der Welt, denn woanders bekommen sie das nicht. Da gibt es viele Weltanschauungen, viele ethische Konzepte, es gibt Humanismus, aber das Ganze, irgendwo hakt es alles. Wir können den Schöpfer, Gott mit seinem guten Wort nicht ersetzen. Deshalb, ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt. Was für eine wunderbare Berufung, was für eine erfüllende Bestimmung. Das steht noch nicht einmal, ihr sollt sein, bemüht euch also. Nein, ihr gehört zu mir, deshalb seid ihr. Natürlich gilt es dann, unsere Bestimmung mit seiner Hilfe auch zu leben. Sonst ist das Salz nämlich zu nichts Nutze, als dass man es wegschüttet und es von den Leuten zertreten lässt. Das steht auch in dem Abschnitt. Ein hartes Wort. So hoch und erfüllend unsere Berufung auf der einen Seite ist, so ernüchternd ist diese Anmerkung des Herrn auf der anderen Seite. Hier, wo Jesus diese Anmerkung, die er unmittelbar nach dem Wort vom Licht und Salz spricht, zu nichts mehr nütze. Jesus ist da nicht zimperlich. Mit ihm kommt eine neue Zeit, aber die guten Ordnungen, die Gott gegeben hat, die werden mit ihm nicht aufgelöst, sondern gerade durch ihn erfüllt. Im selben Kapitel, gleich im Vers danach, Matthäus 5, 17. Das alles erklärt er, bevor er von den Geboten spricht und wie die gemeint sind und wie sie zu leben sind. Denn ich sage euch, so schließt er seine Zwischenbemerkung, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wieder Kapitel 5, Vers 20. Sollen wir nun in Wettbewerb treten, um besser zu sein als andere, um besser zu sein sogar als die frömmsten Menschen ihrer Zeit? Ich denke, wenn wir unser Gutsein im Wettbewerb mit anderen leben wollten, dann würde es zu einer drückenden Last. Jesus meint vielmehr etwas anderes, so denke ich jedenfalls. Wenn wir eine bessere Gerechtigkeit brauchen als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, um überhaupt hineinzukommen ins Himmelreich, dann gilt es doch ganz entscheidend darauf zu achten, wen wir uns als Vorbilder nehmen. Mit den großen Namen, die mit Amt und Würden, die mit den großen Buchauflagen und Einschaltquoten, damit müsste es doch stimmen. Wenn wir uns da dranhängen, dann müsste es doch der richtige Weg sein. Nun, ihr wisst, es ist das Wort auch gegeben, der Weg ins Himmelreich ist der schmale Weg, nicht der, wo alle lang gehen. Durch die enge Pforte geht es und wenige sind es, die diesen Weg gehen. Auch Bergpredigt, Kapitel 7, 13 bis 14. Der Mainstream unserer Zeit ist unendlich beliebt. Wer möchte dazu nicht dazugehören? Aber Vorsicht, wer das Himmelreich als Ziel hat, der braucht sich zwar nicht aus Prinzip abzuwenden von dem, was heute gerade dran ist. Wir sollen keine komischen Sonderlinge werden. Wir sollen auch nicht alles verdächtigen, was Gott uns mit seiner schönen Schöpfung geschenkt hat, was sonst noch lebt. Aber wir dürfen uns auch nicht einfach dranhängen. Wir sollen nicht um jeden Preis dazugehören wollen. Wer den Mainstream wählt, also die große Mehrheit, als Leitstern, der wird nämlich gerade nicht ans Ziel kommen. Denn breit ist der Weg, der in die Verdammnis führt, und viele sind es, die auf ihm gehen. So viel zur hochgeschätzten Mehrheit. So respektvoll wir mit unseren Mitmenschen auch umgehen wollen, so sehr wir ihnen in der Liebe Gottes begegnen und so sehr wir sie segnen, als Leitstern sind sie nicht geeignet. Es geht da nicht nur um die Frage, an wem orientierst du dich, ja auch eine ganz wichtige Frage. Irgendwann wird man bewusst oder gefühlsmäßig für sich entscheiden, sondern es gibt auch diese andere Frage, wem willst du gefallen oder wem willst du auf jeden Fall gefallen? Und da entstehen Abhängigkeiten. Wem willst du auf keinen Fall missfallen? Nachfolge Jesu kostet immer einen Preis. Bist du bereit, diesen Preis zu zahlen? Oder willst du es dir mit keinem verscherzen, mit nur keinem verscherzen bedeutet gerade, als Salz wertlos zu werden. Du kannst nicht beides gleichzeitig haben. Jesus spricht von einer super Berufung, von einer überaus erfüllenden Bestimmung, Salz der Erde und Licht der Welt. Bist du dabei oder hörst du nur zu und orientierst dich die Woche über an den Menschen um dich herum? Nun, Jesus stellt diese Frage so gar nicht. Er geht einfach davon aus, dass diejenigen, die mit ihm sind, Licht und Salz sind. Ganz viele Prediger betonen vor allem, ihr sollt Salz sein, ihr sollt Licht sein, also letztlich bemüht euch. Aber vor allen Dingen steht da erst einmal, ihr seid. Das will uns Jesus mitgeben. Solange wir nämlich nicht wissen, wer wir sind, können wir auch schlecht leben, was wir sind. Ganz viel Zuspruch steht immer am Anfang des Evangeliums, wenn Jesus in unser Leben tritt. Aber dann kommt auch das Leben als Jünger, damit wir nicht auf so einer Gefühlssoße schwimmen und denken, das wäre schon alles. Ihr seid geliebte Kinder, sagt Paulus. Deshalb lebt auch als Kinder des Lichtes. Wir müssen uns den Himmel nicht verdienen. Zuerst sind wir bei Jesus angenommen. Und dann gilt es aber, dieses neue Sein zu leben. Und wie sieht es aus mit der praktischen Seite? Worte hören und tun? Sollte ich das heute nur andeuten? Sollte ich heute nur über das Grundsätzliche sprechen? Vielleicht, ja, das war ja der Hauptteil jetzt meiner Predigt. Aber ohne Übungsfeld wäre es ja uninteressant. Deshalb ein erstes Stichwort. Vielmehr will ich nicht anhängen. Der Praxisteil geht los mit diesem Wort, den Alten ist gesagt, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, antwortet Jesus, wer seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichtes schuldig. Wer seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rates schuldig. Und wer sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Haben wir richtig gehört? War das Ausgangsgebot nicht, du sollst nicht töten? In der Tat, das war das Ausgangsgebot. Aber Jesus zieht die Linie weiter. Auch Worte können einen Menschen vernichten. Auch Worte können es einem Menschen unmöglich machen, sich in einem Kreis angenommen zu fühlen und dann auch dort zu leben. Auch Worte können einen Menschen dahin bringen, dass er sich nichts mehr zutraut und lebensuntüchtig wird. Ich habe in Erinnerung, als ich jung im Dienst war, habe ich auch Jungscharbeit gemacht. Der Vater von einer 11-jährigen Tochter brachte so: Wenn einer was verkehrt macht, dann machst du es bestimmt. Also so vernichtende Worte, und das war oft die Haltung. Könnt ihr euch vorstellen, wie viel die Tochter sich dann zugetraut hat. Aber zum Glück hat sie einen sehr guten Weg eingeschlagen, was mit der Vase gezeigt wurde. Das ist auch in ihrem Leben sichtbar geworden und sie wurde ein Segen für viele Menschen. Aber zum Glück war es im Umfeld der Gemeinde, wo manches aufgefangen wurde und die Tochter ermutigt wurde. Aber Worte können ganz viel zerstören, gerade wenn sie vom Vater kommen. Jesus, geht es also darum, dass du in Ordnung bringst, was du vielleicht an Beziehungen zerstört hast, bevor du deine Gabe zum Altar bringst oder eben weiter wie gewohnt Gottesdienst feierst. Dabei kann man endlos über Einzelfragen diskutieren. Wer hat recht? Muss ich mich überhaupt entschuldigen oder hat der andere sich falsch verhalten? Ich denke, wenn die Liebe in unserem Herzen ist, dann sind ganz viele dieser Fragen schnell geklärt. Nimm dir vor, den anderen aufzuerbauen und geh dazwischen, wenn einer über andere ablästert. Auferbauen ist nämlich das Gegenteil von Narr und Nichtsnutz und was Jesus da alles angeführt hat. Nimm dir vor, andere gezielt aufzuerbauen, dann hast du eine große und wunderbare Aufgabe und du bist an der Stelle schon mal Salz und Licht. Gott segne uns alle dazu. Amen.